Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
Herzlich willkommen an Bord von Pilot Impuls. Deine erfahrene Crew aus Experten der Luftfahrt, Medizin, Human Factors und Medienkommunikation freut sich auf dich und spannende Gespräche mit Gästen. Dieser Podcast schenkt dir wertvolle Impulse, die du selbst umsetzen kannst, um dein Team noch erfolgreicher zu machen. Sie lassen sich überall nutzen, wo Menschen zufriedener, innovativer und produktiver zusammenarbeiten möchten. Pilotimpuls bedeutet für uns Leidenschaft und Passion. Schön bist auch du wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen an Bord von Pilotimpuls, dem Podcast für Leader und Leaderinnen, die aus ihren Teams Spitzenteams formen.
Was macht einen guten Leader, eine gute Leaderin in einem Team aus? Wie gelingt gute Führungsarbeit? Solchen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Es geht in diesem Podcast nämlich hauptsächlich um das Thema Leadership. Und einsteigen in diese Diskussion möchte ich gerne mit folgendem Zitat: Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Das predigte schon der chinesische Philosoph Lao Tse und auch Rahel Kindermann hat sich diesen Leitsatz auf die Fahne geschrieben. Sie ist Change Managerin und Gründerin der Beratungsagentur Clear to Lead. Rahel, erzähl doch mal, was gefällt dir an diesem Zitat und was für ein Team führst du?
Genau, als Change Managerin bin ich ja mit verschiedenen Teams beschäftigt. Also ich habe jetzt gerade 2 Jahre einen Change-Prozess bei der Stadt Zürich betreut. Und mit dem Zitat meine ich, dass man, wenn man Menschen führen will, hinter ihnen gehen muss, weil ich bin ja ehemalige Schlagzeugerin und ich sehe mich immer als jemand, der zwar gerne auf der Bühne steht, aber gerne im Hintergrund sitzt, den Takt angibt, sozusagen die Geschwindigkeit, aber ich muss nicht vorne stehen. Und ich finde es extrem wichtig, dass man seine Mitarbeiter dazu empowert, dass die Mitarbeiter fähig sind, wirklich den Job zu tun, den sie tun müssen, dass die letztendlich die Experten sind auf ihrem Gebiet und dass ich diejenige bin, die Struktur vorgibt, so wie ich das beim Schlagzeugspielen auch mache.
Ich würde sagen, wir nehmen gleich die beiden Herren in der Runde auch mit dazu. Auch sie sollen sich kurz vorstellen und sagen, was ihr Team auszeichnet. Philipp Ammann, vielleicht du zuerst.
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich verschiedene Teams führe. Ich darf als Flugzeugkapitän eine Besatzung führen auf der Langstrecke, auf dem Airbus 330, 340. Ich darf auch als Human Factors Trainer Leute führen durch Kurse und meine Herzensangelegenheit ist auch mein Team bei Pilotimpuls. Götz ist auch dabei. Wir unterstützen Unternehmen, Organisationen, wenn es um eine positive Lernkultur geht. Und da haben wir viele Ideen aus der Aviatik, die sich zum Teil, denke ich mal, ganz gut übertragen lassen in fast jedes Unternehmen, wo Teams gut zusammenarbeiten möchten.
Zum Beispiel auch in die Medizin. Und aus der Medizin kommt ja Götz Giesler.
Ja, vielen Dank. Ich bin Chefarzt einer plastisch-chirurgischen Abteilung und habe eine Abteilung mit 10 Leuten, 4 Oberärzte und 5 Assistenten und bin eingebunden in ein Traumazentrum, bei dem wir natürlich sehr wechselnd immer viele Spannungsfelder haben, die wir mit unserem Team meistern müssen. Und das hinter dem Team stehen und hinter dem Team gehen, glaube ich, das greift ineinander. Das kenne ich nicht nur auch aus der Musik, so wie die Rahel, wobei ich nicht Schlagzeug, sondern Gitarre und Saxophon spiele. Von daher bin ich auf den Schlagzeuger angewiesen. Aber es ist so, dass ich heutzutage mit der Generation an Auszubildenden und Assistenten natürlich auch ganz andere Challenges habe, den Individualismus in jedem Einzelnen hervorzubringen und die Dinge zu fördern, die jeder Einzelne auch im Team beitragen kann und wofür er ganz besonders ist. Und das macht sehr viel Spaß.
Ich finde, das Zitat macht sehr viel Sinn. Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Dennoch denke ich, auch vorausgehen kann mal wichtig sein.
Ja, das sehe ich absolut so. In den verschiedenen Teams, die ich führe, in den Change-Projekten ist es so, dass es eben dann auch immer wieder Sequenzen gibt, wo direktive Führung gefragt ist. Also wenn das um das Verschieben von Infrastrukturen ist zum Beispiel, wenn es darum geht, dann ist es wirklich wichtig, dass man eben auch als Führungskraft dann Termine setzt, dass man teilweise sagt, so, wir machen das jetzt einfach so. Und ich finde, der Wechsel zwischen beiden, eben zwischen dem hinter den Menschen gehen und dann eben aber auch den Moment zu kennen, wann es wichtig ist, wirklich direktiv zu führen, das ist die Kunst.
Wie sieht das bei dir aus, Philipp? Wie einfach ist das, diesen Wechsel zu beherrschen?
Ich glaube, das ist situativ richtig schwierig, weil die Beurteilung, welche Situation gerade vorliegt, ist nicht immer so klar. Bei einem Notfall zum Beispiel, technischer Art oder ganz anderer Art, wird die direktive Führung relativ schnell aus dem Handgelenk heraus angewendet werden. Andere Tage musst du dein Team spüren, was sind für Leute drin, was haben sie für Fähigkeiten, was für Fertigkeiten. Musst du eher ziehen oder musst du eher etwas vielleicht sogar stoßen? Also stehst du vor oder hinter dem Team? Ist gar nicht immer so einfach.
Kannst du vielleicht ein Beispiel machen?
Ich könnte mal ein ganz schönes, plakatives, lustiges Beispiel machen. In einem Führungsseminar für angehende Kapitäne sagte mal ein Kollege, als er sein Führungsverständnis vorstellen musste, und er hat das wirklich gut gemeint, hat er gesagt, und wenn auf mein Team einmal geschossen wird, also wenn es angegriffen wird, dann stehe ich voll hinter ihm. Da hat er aus meiner Sicht eine gute Führungsposition gewählt. Aber ich persönlich verstehe Rahels Position ganz gut, wenn sie sagt, du musst hinter dem Team gehen, ermöglichen. In meiner Arbeit sehe ich sehr oft aber auch die Situation, wo ich als Leader vorangehe und zumindest mal die Richtung angebe, wo ich wie und wo ich ein Ziel mit meinem Team erreichen möchte und kann. Und da ist sicher zu Beginn der gemeinsamen Arbeit für mich ein Vorangehen gefragt, weil das Team muss auch zuerst spüren, wie ich als Leader möchte, dass sie arbeiten. Und dann in einer zweiten Phase, dann kann ich mich zurücknehmen und versuche natürlich den Leuten den Spielraum zu lassen, den ich ihnen auch einräumen möchte, damit sie ihre Arbeit motiviert und möglichst gut machen können.
Indem du ihnen dann den Rücken stärkst und somit dann wiederum hinter ihnen gehst.
Absolut.
Götz, wie würdest du dich als Führungsperson beschreiben?
Also ich glaube, bei uns in der Medizin gibt es mehrere verschiedene Facetten davon. Das eine ist natürlich zu sagen, wie führe ich einen jungen, gerade von der Universität kommenden Assistenzarzt dahingehend, dass er eine universitäre Karriere vielleicht einschlägt oder tatsächlich sich eine Strategie für seine Weiterbildung ausdenkt oder von mir dahingehend auch geleitet bzw. begleitet wird.
Begleitet impliziert eher, hinter ihm oder neben ihm zu stehen.
Ja, man darf beim Führen durchaus auch mal so einen kleinen Schubser oder Anschubser geben, aber man darf nicht drängen. Ja, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied dabei. Und das andere ist natürlich die tägliche Arbeit im OP und am Patienten, bei dem man natürlich nicht einfach jetzt erstmal die jungen Leute einfach mal so machen lassen kann, sondern da muss man tatsächlich erstmal möglicherweise voroperieren, die Operationen durchsprechen, ein Debriefing machen von den Operationen, vielleicht auch von den ersten Operationen, die der Assistent dann selber macht unter fachärztlicher Aufsicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Führung auch in der interdisziplinären Situation, zum Beispiel im Schockraum, in den Notfallsituationen, bei der man, wenn man die jungen Leute mit in solche Extremsituationen mit reinnimmt, natürlich auch erstmal zeigen kann, wie man selber solche Stresssituationen bewältigt, kommuniziert, Entscheidungen trifft und danach kann man immer weiter diese Führung auch weitergeben an die jüngeren Leute.
Du überlässt ja dann auch mal dem Assistenzarzt das Steuer, indem er dich im OP aktiv anweisen soll. Ich nehme aber an, nicht jede Anweisung ist auch immer die richtige, oder?
Ja, natürlich. Also keiner ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und man lernt ja dabei auch. Das Entscheidende ist, dass man die Theorie vorbereitet, dass man was dazu weiß. Und das Entscheidende bei einer Führungsperson und bei einem Ausbilder ist dann, dass man eigentlich durch Fragen, offene Fragen, den Auszubildenden oder Assistenzarzt oder Kollegen dazu bringt, dass er es dann tatsächlich doch weiß. Ja? Ich meine, man operiert ja nicht 1:1, sondern man ist ja immer noch der Erfahrene. Der Patient steht immer im Vordergrund. Patientensicherheit ist ja da immer groß geschrieben. Bevor ich dann eine falsche Bewegung oder einen falschen Schnitt mache, weil er mir das sagt, so, dann bin ich natürlich immer noch als Kontrollinstanz dazwischen.
Das ist aber noch ein spannender Aspekt, den du da bringst. Ich meine, bei der Fliegerei, Wissen und Können sind ja, sage ich mal, zwei Paar Schuhe. Jetzt habe ich einen Co-Piloten, dem die Fertigkeit vielleicht noch nicht ganz so routiniert gelingt, mit viel Seitenwind zum Beispiel eine anspruchsvolle Landung zu machen. Das ist für mich die Schwierigkeit. Wie lange warte ich zu, bevor ich dann selbst das Steuer übernehme? Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, weil ein Schnitt ist ja dann ein Schnitt. Der ist gemacht, wenn er am falschen Ort gemacht wäre.
Schnitt ist Schnitt, das ist richtig, aber es ist jetzt nicht immer alles so dramatisch im Rahmen einer Präparation von einem Situs, wie man sich das vielleicht so als Laie vorstellt. Das Entscheidende ist dabei, dass man gemeinsam das Problem erkennt, verbalisiert und halt in den entscheidenden Schritten oder auch in einem nächsten Präparationsschritt, wenn das der Assistent dann selber operiert, dann tatsächlich immer einfach die Wachsamkeit da ist und sagen, okay, ist das alles noch im Rahmen, ist es in einer Toleranz oder mache ich tatsächlich einen Fehler? Und so weit darf es natürlich in der Medizin gar nicht kommen. Genauso wie du deine Flügelspitze natürlich beim Crosswind nicht ablegen möchtest, ja, da die Funken sprühen, sondern das darf natürlich nicht passieren. Aber bis zu einem gewissen Punkt muss man natürlich sich an diese Grenzen heranbewegen, das ist klar.
Gab es denn auch schon Situationen bei jemandem von euch, wo ihr sagt, da habe ich eigentlich meinen typischen Führungsstil völlig über Bord werfen müssen, weil es einfach so nicht funktioniert hat?
Also sagen wir mal so, es gibt gewisse Learnings, auch über die Jahre jetzt. Ich habe jetzt ja auch verschiedenste Teams geführt am Flughafen, jetzt bei der Stadt. Jetzt gehe ich in eine private Organisation, dann meine Firma. Es gibt Situationen, wo meine Werte, die ich als Führungskraft habe, also Onboarding, Empowerment, die Leute mitnehmen, die Leute als Coach auch mitnehmen und Fragen stellen, mehr Fragen stellen als Antworten geben, wo ich das über Bord werfen muss. Und auch, es gibt auch Momente, wo man dann auch sehr deutlich werden muss. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Was waren denn das für Momente?
Ja, ich hatte es jetzt ein paar Mal auch mit männlichen Kollegen, wo man dann sehr deutlich werden muss und wo man auch, finde ich, aufpassen muss, dass man Leute nicht zu lange mitzieht. Also das ist so ein Learning, was ich mitnehme, dass man dann auch wirklich ab einem bestimmten Punkt sagen muss, du, ich glaube, es funktioniert einfach nicht mit uns beiden und ich glaube, es ist besser, wir überlegen uns mal, wie wir hier auseinandergehen können. Und das ist eine Art der Führung, die ich überhaupt nicht mag, aber ich glaube, es gibt einfach auch diesen Moment, auch wenn man ihn nicht mag, dann ist es wichtig, dass man da auch durchgeht.
Ist wahrscheinlich schwierig bei dir im Cockpit, Philipp. Du kannst da nicht einfach sagen, mit diesem Co-Piloten möchte ich nicht mehr fliegen.
Das kann ich sagen, wenn ich es vor oder nach dem Flug dann weiß, ja, das hat es auch schon gegeben, dass ich mir mal zu einem kurz davor war, ihm zu sagen, wenn du da nicht gewisse Dinge jetzt änderst, dann fliegst du den nächsten Flug nicht mehr mit mir. Für mich ist es aber spannend, was Rael sagt. Sag mal, wo ich noch ein junger Leader war, am Anfang meiner Kapitänszeit. Da war es wirklich oft auch ein Ausprobieren. Stoße ich, ziehe ich, empowere ich oder gebe ich die klare Direktive durch? Bin ich laut oder eher mit leiseren Tönen unterwegs? Und da hat einiges funktioniert und einiges hat nicht so funktioniert. Inzwischen genieße ich die Erfahrung, sage ich mal, von vielen Jahren Führungsarbeit. Ich bin ruhiger und auch sicherer geworden in meinem Stil und ich kann auf der Klaviatur der verschiedenen Führungsstile besser spielen, auch wenn ich wahrscheinlich meinen persönlichen Führungsstil, natürlich meinen Lieblingsstil dann gerne hervorziehe, wenn immer es geht. Und mir sind die Menschen im Team sind mir sehr wichtig. Ich versuche wirklich einen Rahmen zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen und dadurch das Beste geben möchten, weil sie motiviert sind, und sich einbringen wollen.
Nun gibt es in Teams ja aber auch oftmals, ich sage mal, schwierige Charaktere mit wenig Sozialkompetenz. Habt ihr das auch schon erlebt? Und wie geht ihr mit solchen Personen um?
Also ich habe das schon öfter erlebt und ich habe festgestellt, sind meistens die Jüngeren, ist auch noch interessant. Also ich hatte, meistens war es der jüngere Kollege im Team, der Probleme hatte mit solchen Change-Situationen. Und ich habe lange Zeit dann immer versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und eben, ich finde, man muss wirklich dann den Moment abpassen, wo man den gemeinsamen Weg dann einfach nicht mehr gehen kann. Ich glaube, das ist dann auch wichtig, auch für das ganze Team. Weil mein Learning aus dem ist auch, dass eine Person, die im Team eine schlechte Stimmung verbreitet, die den Weg nicht bereit ist mitzugehen, aus welchen Gründen auch immer, dass die so eine ganze Atmosphäre in einem Team vergiften kann. Und da ist es extrem wichtig, finde ich, den Moment abzupassen, wo man wirklich sagt, jetzt ist es, glaube ich, gut.
Da kommt das Thema Leadership wirklich rein, auch ja, wo du als Chef aktiv Einfluss nehmen musst für das Team, für den Auftrag, für die Leistung grundsätzlich. Ich weiß nicht, ich habe es bei mir etwas einfacher an Bord der Flugzeuge, weil die Leute, die wir erhalten, die sind eigentlich sehr sorgfältig ausgewählt, auch von der Persönlichkeit.
Leadership heute wird ja ganz anders definiert als noch vor ein paar Jahren. Was hat sich konkret verändert?
Also früher hat man ja wirklich sehr, sehr viel direktiver geführt. Da ging es wirklich darum, zu sagen, wo es lang geht. Und die anderen haben das gemacht oder sollten das zumindest so nachvollziehen. Und ich finde, heute ist es ja wirklich so, dass du wirklich als Führungskraft viel mehr Coach bist. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, du solltest eigentlich viel mehr Fragen stellen. Du solltest den Leuten helfen, selber die Lösungen zu finden. Und es ist jetzt sicher bei euch, bei Götz und Philipp, noch ein bisschen anders als bei mir. Bei mir haben wir in der Regel mehr Zeit. Wir haben auch die Möglichkeit, wirklich auszuprobieren. Und ich versuche wirklich Fragen zu stellen. Wie kannst du es dir denn vorstellen? Wie soll es denn sein, wenn der Change abgeschlossen ist? Wie ist dann die Atmosphäre? Wie arbeiten wir zusammen? Wie ist die Kultur? Weil ich bin ja auch nicht jemand, der dann alles weiß. Also ich werde dann oft gefragt, ja Rachel, wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das dann sein in 2 Jahren? Und dann kann ich ja nur sagen, das ist ein Prozess, den wir zusammen entwickeln müssen. Und dafür braucht es eben am Anfang die Vision, die gemeinsame. Und wie der Weg dorthin ist, das ist ja völlig offen.
Und wie sehr habt ihr euch denn eigentlich entwickelt über die Jahre zur Führungskraft, die ihr heute seid?
Das Lernen hört nie auf als Führungskraft. Also das ist ja gerade die Herausforderung. Ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass wir uns als Führungskraft wirklich täglich auch hinterfragen. Ich habe es eben auch oft erlebt, dass Führungskräfte dann den Boden verlieren. Also dass sie praktisch kein Maß mehr dafür haben, was ist eigentlich richtig oder falsch. Also dass man sich eigentlich auf einer Ebene bewegt, wo man niemanden mehr hat, der einem wirklich mal sagt, so jetzt ist mal Schluss oder jetzt hast du übertrieben. Ich habe es im Coaching öfter mit Persönlichkeiten zu tun, die in Führungspositionen sind. Und die haben dann wirklich niemanden mehr, der ihnen irgendetwas sagt. Und das kann dann auch für die Persönlichkeit wirklich schwierig werden.
Das ist genau das, was ich auch, wenn ich mit Leuten im Coaching tätig bin, genau das spüre ich auch. Führung braucht oft einen Gegenüber, um die kritische Reflexion auch wieder mal anzusprechen. Weil im Tagesgeschäft geht es auch vergessen, sagen wir mal ehrlich. Das wird immer wieder überdeckt und dann braucht es Strukturen. Und darum bin ich froh, haben wir zum Beispiel nach einem Flug oder nach Ausbildungsschritten, dann nehmen wir uns die Zeit ganz bewusst, die gehört eigentlich zur Arbeitszeit. Und das wünsche ich mir auch in anderen Unternehmens, in Branchen von Medizin über Dienstleistungen zur Industrie, dass man sich mehr Zeit nimmt für das Reflektieren der Arbeit.
Unbedingt. Also nochmal ganz kurz aus meiner Sicht, die Weiterentwicklung als Führungskraft hat ganz klar damit zu tun, wie viel ich über das Thema gelesen habe. Und wie viele Seminare oder, sagen wir mal, Vorträge ich da diesbezüglich mir zugeführt habe. Denn es ist ähnlich wie in der Medizin. Ich kann eigentlich nur das für mich auch selber analysieren oder bei anderen analysieren, wenn ich überhaupt weiß, worum es geht. Ja? Wenn ich eine Erkrankung gar nicht gelesen habe, dann kann ich die Blickdiagnose nicht machen. Und das ist das Entscheidende. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man natürlich sich in seinem Team austauschen muss. Und wir operieren auch in wechselnden Teams unter den Oberärzten miteinander. Das heißt also, es ist nicht nur Facharzt und Assistent, sondern wir operieren ganz bei komplexen Eingriffen auch mit den Fachärzten und auch gestandenen Leuten, sage ich jetzt mal, untereinander und kriegen dadurch ganz gutes Feedback. Und bei mir persönlich ist es auch noch so, meine eigene Ehefrau ist OP-Schwester und da kriege ich sehr gutes Feedback hinterher, wenn ich mich falsch verhalten habe. Das könnt ihr euch denken.
Die beste Kritikerin wahrscheinlich.
Genau.
Ein Coach ist auch ein Motivator. Ist das im OP ebenso nötig?
Die meisten Leute muss man nicht motivieren, die ich einstelle. Aber man kann natürlich kleine Motivationsbomben zünden, indem man bestimmte Präparationsschritte machen lässt, bestimmte anatomische Situationen fühlen lässt oder einfach auch mal jemanden mit auf einen Kongress mitnimmt, wo er ein Erfolgserlebnis hat, wo er einen Talk geben kann, wo er sagt, okay, ich komme hier richtig gut an. Ich werde danach angesprochen und solche Sachen sind natürlich, also da habe ich unglaubliche Sachen erlebt. Die Mitarbeiter sind danach wie ausgewechselt gewesen und waren richtige Leistungsträger von heute auf morgen mit einem Key-Element, was sie erlebt haben. Sehr faszinierend, muss ich sagen.
Hast du ähnliche Situationen erlebt, Philipp?
Ja, ich denke schon, dass dort, wo du aus dem Bereich der Komfortzone kommst, wo du spürst, dass du Mitarbeiter hast oder Mitarbeiterinnen, wo du ihnen heute eine besondere Aufgabe übertragen kannst, welche sie fordert und fördert und du ihnen auch das Vertrauen aussprichst. Ich glaube, das kann schon motivieren. Da kann ich dich wirklich gut, kann ich es nachfühlen.
Gibt es denn auch klassische Motivationskiller?
Oh ja.
Ja, Mikromanagement auch als Kapitän ist super gut geeignet dazu.
Kannst du das weiter ausführen, Mikromanagement? Was meinst du konkret?
Ja, also wenn du als Chef ihnen sagst, was sie alles machen, was du dir wünschst und wie sie es machen könnten, mal ganz groß, du überlässt ihnen am Anfang die Möglichkeiten, auch Dinge zu wählen, und dann mischst du dich in jedes kleine Detail noch mit einer Bemerkung ein, dann werden die Leute dann sehr schnell passiv. Und das ist eine große Falle, denke ich, weil du hast ja als Chef oder als Leader die große Erfahrung, weißt, wie du es gerne hättest, und das zuzulassen, dass man es auch anders machen könnte und es auch zum Ziel kommt, das setzt das eigene Ego manchmal vielleicht sogar unter Druck, und dann muss man mal in den Spiegel schauen und sagen, hey, bleib mal leise, der kann das oder die kann das.
Da sind wir doch eigentlich beim Punkt psychologische Sicherheit, oder? Das Gefühl der Mitarbeiter muss stimmen, sie müssen sich wohlfühlen.
Ich finde das enorm wichtig, ja. Ich meine, Kritik darf man üben, man darf ja mal was sagen, wenn was falsch läuft. Auch ich als Leader, als Chef mache immer wieder Dinge falsch, und ich fordere die Leute ganz bewusst sogar auf, in meinem Team mir zu sagen, wenn ich Fehler mache, dass es nicht zu einer Fehlerkette wird. Und das braucht auch einen gewissen Respekt im Ausdruck. Wie sage ich etwas? Wir kennen das unter dem Sprichwort Speak Up. Schulen das auch eigentlich mit medizinischen Teams, ist das Thema. Denn wenn du auf die Person zielst, zum Beispiel mit dem Ausdruck, ja, wie kann man nur so dumm sein? Oder das hat noch nie funktioniert. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Dann verlierst du die besten Leute im Team, aber richtig schnell.
Es braucht eine gute Kommunikation. Das werden die anderen in der Runde bestimmt bestätigen.
Ja, wir machen das zum Beispiel so, indem wir zum Beispiel unsere operativen Ergebnisse in zwei Besprechungen am Tag diskutieren mit Bildern. Insbesondere auch zum Beispiel die Versorgung von Knochenbrüchen. Und dann stellt derjenige, der es operiert hat, stellt es vor und sagt, ich habe das so und so gemacht und das ist das Ergebnis. Und dann machen wir das fast schon spielerisch. Wer findet es gut, wer findet es nicht gut, wer hat was dagegen zu sagen. Wobei nur derjenige, der am Tisch ist, ja eigentlich den Situs gekannt hat. Und manchmal ist das Röntgenbild ganz anders als der wirkliche Situs. Aber wir machen das mit Handzeichen und diskutieren das dann. Und dann können die Erfahrenen unter uns natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, weil es ist ja auch eine Ausbildung dazu. Was aber nicht, also keine negative Kritik ist, sondern eine Ergänzung einfach dazu. Also wir haben sehr viel Debriefing von unseren Sachen und planen natürlich auch die Fälle vorher. Das finde ich extrem wichtig. Es hält das Team zusammen und macht Spaß.
Man könnte dann ein ehrliches Debriefing machen, weil wir machen das auch nach jedem Flug selbstständig. Besprechen wir, was wir gut und was wir schlecht gemacht haben. Kann kurz oder lang sein. Aber wir versuchen es sehr ehrlich zu machen, also selbstkritisch. Klappt das bei euch im Team? Weil ich höre da von anderen Teams immer wieder sehr Gemischtes.
Also ich frage zum Beispiel ganz dezidiert, wenn ich einen Assistenten einen Eingriff operieren lasse und ich bin als Facharzt quasi als Assistent mit dabei. Dann setzen wir uns hinterher mit einer Tasse Kaffee in die Küche und sage ich, hast du dich wohl gefühlt? Bist du zufrieden mit dir? Und dann kommt ganz schnell schon, ah ja, das muss ich mir nochmal anschauen, oder hier fand ich mich noch ein bisschen unsicher und da war es gut, dass sie dabei waren, Chef und so weiter. Und so machen wir das. Und dann ist das eine Chance, nochmal das eine oder andere Detail nochmal zu wiederholen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist nicht immer die Zeit dazu, aber das ist eigentlich unser Ziel und das machen wir bei den größeren Sachen häufig.
Wie erlebst du das in der Industrie, Rahel? Du hast ja mit ganz anderen Leuten zu tun.
Ja, genau. Also bei Clear to Land, wir haben ja unsere 8 Kernpunkte. Der 8. Kernpunkt ist Debriefing. Und deswegen achte ich da immer sehr drauf, weil das, was wir predigen, sollten wir ja selber auch umsetzen. Bei mir ist es so, ich kenne das aus großen Projekten, also zum Beispiel die großen Jubiläen am Flughafen, 60 Jahre Flughafen, 70 Jahre Flughafen. Und wenn man ein Jahr an so einem Projekt gearbeitet hat und dann ist das Wochenende vorbei mit 70.000 Besuchern, dann ist immer das Letzte, was man noch will, nochmal zusammenstehen und sich nochmal überlegen, wie das jetzt gelaufen ist. Aber ich finde das auch absolut zwingend, weil erstens gibt es dann ein nächstes Projekt, 75 Jahre Flughafen zum Beispiel, jetzt dieses Jahr. Und es ist wichtig, dass all die Learnings, also dass es keine Blaming-Kultur ist, sondern so wie du auch sagst, Philipp, dass man wirklich versucht, auch selbstkritisch zu sein. Und ich glaube, wir als Piloten müssen das sowieso sein nach jedem Flug, dass man auch selbstkritisch ist und sagt, hey, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen und das versuche ich einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Und um das geht es ja. Es geht ja nicht darum, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich mich verbessern. Und das sollte ja auch unser Anspruch auch als Führungskräfte sein, jeden Tag ein Stück besser zu werden.
Eigentlich verbindet uns das die Suche nach dem Besseren und die Zeit nehmen. Aber ich höre von Kunden manchmal, sage ich mal, in der Projektarbeit, in der Industrie, sagen sie mir, ja, den Prozess des Retro, des Debriefings, den kennen wir, aber ich schaffe es dann nicht, alle Projektleiter an den Tisch zu bekommen, die sind schon in den nächsten Projekten. Wenn ich sie dann frage, macht ihr wieder die gleichen Fehler beim nächsten Projekt, dann nicken sie so betroffen mit dem Kopf und ja. Und ich wundere mich dann eigentlich nicht. Ich finde es sehr schade, weil wenn wir so fliegen würden, hätten wir da ziemlich viel harte Landungen irgendwie, wenn wir da nicht aus den Erfahrungen von vorhin lernen würden. Oder bei einer Operation denke ich auch. Also ich finde das Lernen extrem wichtig und für mich findet es genau bei einer Nachbesprechung mindestens zur Hälfte statt. Aber man muss auch aus dem Positiven lernen. Also das haben wir auch gelernt. Das Positive verstärken und das Negative dann auch ehrlich ansprechen.
Genau, aber ich finde, das ist eben genau das, was wir aus der Aviatik lernen können. Also das sind genau die Tools aus dem Cockpit, die ja sehr strukturiert sind. Also wir haben vorhin ja über Kommunikation gesprochen, die sehr festgelegt ist. Es gibt Sprechgruppen. Wir sind da ja in einem sehr engen strukturellen Rahmen. Und ich finde, diese Tools, die lassen sich ja sehr gut übersetzen in die Corporate World. Also das Debriefing ist eigentlich etwas sehr Einfaches. Und ich denke, wenn man wirklich schafft, solche Dinge wie Checklisten, Debriefing, das wirklich strukturiert auch zu übertragen auf sein Arbeitsleben, dann hat man sehr viel gewonnen und du kannst sehr viel Zeit sparen und eben wirklich diese Fehler vermeiden.
Ja, es gibt diesbezüglich auf jeden Fall noch großes Optimierungspotenzial in vielen Branchen. Immerhin scheinen sich immer mehr Unternehmen die Aviatik als Vorbild zu nehmen, indem sie entsprechende Strukturen übernehmen. Das ist ja durchaus eine vielversprechende Entwicklung. Ja, wir haben heute viele Do's und Don'ts gehört, wenn es um die Führung eines Teams geht. Wir könnten hier natürlich noch viel tiefer in die Materie eintauchen. Aber das werden unsere Protagonisten Philipp, Rahel und Götz dann in weiterfolgenden Podcasts angehen. Ich danke fürs Interesse und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas aus den letzten gut 20 Minuten mitnehmen konnten.
Hast du nun Lust, auch dein Team weiterzubringen? Dann melde dich bei mir unter philippe.amann@pilotimpuls.ch. Spannende Impulsreferate, nachhaltige Workshops, individuelles Coaching oder Unterstützung bei der Weiterentwicklung deiner Organisationskultur. Leadership Training für deine besten Talente im Unternehmen. Und Teams spielend trainieren mit dem Interpersonal Skills Lab. Die Pilotimpuls Crew freut sich auf dich. Pilotimpuls. Training, das begeistert. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking.